Ja, herzlichen Dank. Freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier den Vortrag zu Resistance is Futile, You Will Be Assimilated zu hören. Ich nehme an, der Text ist bekannt. Worum es mir geht, ist ein Nachdenken über den Unterricht in digitaler Grundbildung anzuregen und ein bisschen über Ziele und Inhalte in der digitalen Grundbildung zu sprechen. Hintergrund ist vor allen Dingen die Überlegung, dass Ziele und Inhalte von Unterricht natürlich nie neutral sind, sondern dass Ziele und Inhalte von Unterricht notwendigerweise mit bestimmten Interessen verbunden sind. Sie lassen sich nicht letztlich objektiv auswählen. In der Pädagogik wird dieses Problem mit dem Bildungsbegriff diskutiert und die Frage in den Raum gestellt, was eigentlich jetzt das Bildungsziel ist und worum es beim Unterricht gehen sollte. Und die Frage stellt sich natürlich auch im Blick auf digitale Grundbildung, gerade wenn jetzt ein neuer Unterrichtsgegenstand eingerichtet wird, was nicht so häufig passiert, gilt es natürlich zu diskutieren, was damit jetzt eigentlich erreicht werden soll. Weil Bildungsziele nicht einfach objektiv als die richtigen ausgewählt werden können, ist mit der Entscheidung für Bildungsziele immer eine Entscheidung für eine bestimmte Philosophie, für bestimmte Überzeugungen verbunden. Das wird üblicherweise als Entscheidung für ein bestimmtes Menschenbild verstanden. Jetzt ist das mit den Menschenbildern und verschiedenen Überzeugungen so, dass häufig heutzutage die Rede davon ist, dass dass die Gesellschaft sehr unübersichtlich ist, dass die Gesellschaft schwer zu begreifen ist, dass sie hochgradig komplex ist und dass es eigentlich kaum noch möglich ist, eine Orientierung herzustellen, die es einem erlaubt, eine Entscheidung zu treffen. Mich überrascht das immer ein bisschen, weil es mir nicht so zu sein scheint, dass eine solche Entscheidung für ein bestimmtes Bild, was mit dem Unterricht dann erreicht werden oder angestrebt werden sollte, so wahnsinnig schwierig ist. Darum habe ich mal versucht, zwei einfache Orientierungen zu zu formulieren, mit denen man sich entscheiden kann. Mir scheint, dass zum einen die Unterscheidung zwischen Freiheit und Zwang wesentlich ist. Möchte ich erreichen, dass die Erzogenen, also die Schülerinnen und Schüler, festgesetzte Ziele erreichen? Oder möchte ich, dass die Schülerinnen und Schüler anfangen, selber über Ziele nachzudenken und sich selber zu entscheiden, was sie für richtig halten? Also Freiheit oder Zwang, das ist eine Alternative. Die zweite Alternative, die sich stellt, ist Solidarität oder Konkurrenz. Möchte ich die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten, in einer kompetitiv orientierten Gesellschaft zu leben? Oder möchte ich die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereiten, in einer Gesellschaft zu leben, in der Solidarität ein wichtigerer Wert als Konkurrenz ist? Zwischen diesen Alternativen kann man sich entscheiden. Und wenn man sich das in einem Raster vorstellt, dann sieht das Raster ungefähr so aus. Ich habe ein paar Ismen da reingeschrieben, mit denen man das markieren kann. Wenn ich etwa Solidarität und Freiheit in den Mittelpunkt drücke, lande ich eher bei einer Position, die früher mal als Sozialismus bezeichnet worden ist. Ein aktuellerer Ausdruck wäre wahrscheinlich soziale Marktwirtschaft. Wenn ich mich dafür entscheide, Freiheit und Konkurrenz in den Mittelpunkt zu rücken, lande ich bei einer kapitalistischen Orientierung. Wenn ich Konkurrenz und Zwang verbinde, dann wird es eher totalitär. Und wenn ich Solidarität und Zwang verbinde, dann lande ich eher bei einer kommunistischen Sichtweise. Da hängen natürlich einige Überlegungen mit dran. Da gibt es verschiedene Positionen. Aber in dem Rahmen kann man sich ungefähr orientieren. Und ich habe das vor allen Dingen deswegen gemacht, weil natürlich auch das Nachdenken über solche Ziele keineswegs neutral ist, sondern mit einer bestimmten Position verbunden ist. Das dient mir also dazu, meine Position zu markieren. Ich für meinen Teil neige zu einer freiheitlichen und solidarischen Perspektive. Freiheit als pädagogisches Ziel ist mir wichtig. Und das hätte ich gerne verbunden mit einem schönen und so verstehe ich einen solidarischen Umgang, einen schönen Umgang mit anderen Menschen. Okay, wenn ich von da aus einen Blick auf die Inhalte der digitalen Grundbildung werfe, dann ist es interessant, Freiheit und Zwang gegenüberzustellen. Ich fange mit der Freiheit an. Ein Beispiel, mit dem man Freiheit markieren kann, um einen Inhalt, über den man unterrichten könnte, aufzugreifen. Ein Punkt, mit dem man Freiheit markieren kann, ist eine Auseinandersetzung mit dem IPv4-Header. Es ist nicht mehr ganz aktuell, aber doch noch irgendwie relativ häufig gebräuchlich. Dieses IPv4-Protokoll hat, das brauche ich hier wahrscheinlich nicht lange erläutern, eine interessante Eigenschaft. Es ist ein symmetrisches Protokoll. Wenn ich ein symmetrisches Protokoll habe, ist klar, dass alle, die Empfängerinnen und Empfänger sind, zwingend gleichzeitig die Möglichkeit haben, auch zu Senderinnen und Sender zu werden. Wenn ich das jetzt aus einer medientheoretischen Perspektive vergleiche mit Zeitung, Radio oder Fernsehen, dann ist klar, dass der Umstand, dass jeder zum Sender werden kann, dass jeder auch etwas mitteilen kann, ohne dass irgendeine Zensur stattfindet, ohne dass eine Kontrolle stattfindet, zunächst mal die Möglichkeit der freien Äußerung verbessert. Die Möglichkeit zur freien öffentlichen Äußerung im Internet ist klarerweise besser, als ich das bei Zeitung oder im Radio oder im Fernsehen habe. Das ist zunächst mal eine wunderbar demokratische Entwicklung, weil Demokratien ja eigentlich davon ausgehen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich an einem öffentlichen Diskurs, also einer öffentlichen Verhandlung über die staatlichen Belange beteiligen können. Mit der Technologie ist das eigentlich zunächst mal gegeben. Aus der Perspektive sollte es, also wenn ich jetzt das demokratisch auflade, sollte es ein Ziel der digitalen Grundbildung sein, erstens die Fähigkeit zu vermitteln, sich an einem solchen Diskurs auch zu beteiligen. Das ist ja keine ganz triviale Angelegenheit. Das kennen wahrscheinlich die meisten von uns inzwischen. Wenn man sich öffentlich äußert, dann geht man damit natürlich auch gewisse Risiken ein. Man kann sich auch zum Beispiel Auseinandersetzungen mit Menschen einhandeln, die anderer Meinung sind und die sich zum Teil recht vehement äußern. Damit umzugehen, ist natürlich nicht immer ganz so einfach. Das muss man lernen, das kann man auch lernen und das sollte ein Gegenstand der Auseinandersetzung sein, die an die Auseinandersetzung mit der Technologie wunderbar anschließen kann. Es ist natürlich auch günstig, wenn ich mich mit der Technologie so weit beschäftige, dass wenn ich jetzt den Eindruck habe, irgendjemand versucht, meine öffentlichen Äußerungen einzuschränken, weil ich vielleicht Technologien, die andere anbieten oder Services, die andere anbieten, benutzen, dann sollte ich dazu in der Lage sein, selber Services aufzusetzen und mich dieser Kontrolle zu entziehen. Das heißt, es ist auch eine gute Idee, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, wie man eigentlich einen solchen Kommunikationsserver aufsetzt, um entsprechende Kommunikationsservices anzubieten und sich mit anderen Menschen frei austauschen zu können. Gut, wenn ich also lerne, mir erstens durch die Technologie die Mittel für eine freie öffentliche Äußerung zu verschaffen und mich dann damit frei äußere, dann habe ich mich eigentlich aus dem Zwang zu lernen, wie man das macht, rausgedreht und mich in die Freiheit, die darin besteht, diese Möglichkeiten zu nutzen, hineinbegeben. Und das ist eigentlich etwas, was im Zusammenhang mit digitaler Grundbildung, was mir ein wichtiges Anliegen ist. Das verändert eine Perspektive, nämlich die Perspektive des Eigentums. Und die Frage des Eigentums wird in dem Zusammenhang wieder relevant, weil ich, wenn ich das mache, Eigentum an mir selber erwerbe und mir selber so weit gehöre, dass ich mich selbst für meine Zwecke benutzen kann. Das kann man oder muss man unterscheiden. Nein, Moment. Also wenn ich mich selber für meine Zwecke benutzen kann, dann ist das eigentlich genau das, was traditionell Bildung heißt. Dann ist das eigentlich genau das, was traditionell mit Mündigkeit verbunden ist oder mit dem Emanzipationsgedanken verbunden ist. Wenn ich mich allerdings zum Eigentum von anderen mache, dann ist das nicht etwas, was auf Bildung abzielt und dann ist das nicht etwas, was es mir ermöglicht, Eigentum an mir selbst zu erwerben. So, das Freiheitssymbol hatte ich vergessen. Ein Beispiel dafür, was, mir scheint, immer wieder in Schulen vorkommt, ist die Bedienung von Textverarbeitungssoftware. Wenn es nur darum geht, die Bedienung von Textverarbeitungssoftware zu lernen, dann lerne ich damit, die Maschine zu bedienen und den Vorgaben des Programms zu folgen. Damit gewöhne ich mich zugleich daran, mir von Computern sagen zu lassen, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Und dann dient das zur Durchsetzung von Computern als Mittel der Machtausübung im Staat und in Unternehmen. Und dann habe ich eigentlich genau so eine Anpassung, Einpassung in eine digitale Kultur, fällt mir dann schon fast schwer, ne? Das Wort Kultur in dem Zusammenhang in den Mund zu nehmen, an eine digitale Struktur, wo ich selber zu einem Bediener der Maschine werde, wo aber das Bedienen der Maschine keine große Rolle mehr spielt. Und das ist eigentlich genau diese Anpassung in eine digitale Kultur, die an vielen Stellen eine wesentliche Rolle spielt. Ein Beispiel, was im Moment in Österreich diskutiert wird, ist, Senioren und Senioren sollen vermehrt ans Internet herangeführt werden und an digitale Technologien. Und es stellt sich ja schon die Frage, wozu will man das eigentlich machen? Und warum kann man nicht den Seniorinnen und Senioren die Entscheidung darüber überlassen, ob sie das tun wollen oder nicht? Das wirft schon den Verdacht auf, dass da möglicherweise Interessen mit verbunden sind, die nicht unbedingt an der Bildung der Menschen orientiert sind. Wenn jetzt im Mittelpunkt steht, dass die Bereitschaft, sich steuern zu lassen, gefördert wird, dann wird das gewöhnlich als kybernetische Ideologie bezeichnet. Kybernetische Ideologie. Das ist ein klassisches Bild für einen Regelkreis, was sozusagen Sinnbild für die kybernetische Ideologie ist. In der kybernetischen Ideologie, die kybernetische Ideologie basiert ja im Wesentlichen darauf, dass Maschinen, Tiere und Menschen gleichermaßen und ohne einen Unterschied zu machen als informationsverarbeitende Systeme betrachtet werden. Damit verbunden sind zwei Aspekte, die mir problematisch erscheinen. Der erste Aspekt ist, dass die Zukunft als berechenbar erscheint. Das macht sich vor allen Dingen bei der derzeitigen Diskussion über künstliche Intelligenzsysteme bemerkbar. Es wird meistens nicht dazu gesagt, dass die Arbeit mit der Verwendung von künstlichen Intelligenzsystemen darauf hinausläuft, dass das, was in vorhandenen Daten drinsteckt, so wie es ist, in die Zukunft projiziert wird. Damit ist aber die Freiheit, die Zukunft möglicherweise anders zu gestalten, verschwunden. Und es ist implizit damit die Annahme verbunden, dass ich weiß, wie diese Zukunft aussieht und wie man sich optimal auf diese Zukunft vorbereitet. Wenn es etwas gibt, was wir nicht wissen, ist es, wie die Zukunft aussieht. Insofern ist diese Prämisse höchst problematisch. Der zweite Aspekt, der aus dem ersten eigentlich folgt, ist, dass es nicht dem Einzelnen überlassen werden sollte, zu bestimmen, was für ihn das Beste ist, sondern dass es günstiger ist, wenn für den Einzelnen bestimmt wird, was für ihn das Beste ist. Ich muss ja nur messen, zum Beispiel mit KI-Systemen, wie jemand tickt, wie jemand unterwegs ist. Und dann kann ich bestimmte Merkmale und Eigenschaften damit identifizieren und dann sagen, wenn du diese Eigenschaften hast, dann ist es für dich am besten, wenn du Folgendes machst. Dabei kann ich natürlich auch noch bestehenden gesellschaftlichen Bedarf berücksichtigen, hingehen und sagen irgendwie, okay, du bist für das und das und das geeignet, im Moment brauchen wir das, also machst du jetzt das. Wenn das so passiert, dann ist natürlich von Freiheit keine Rede mehr. Und das ist eine Struktur, die gewöhnlich mit Begriffen wie Entfremdung, Entmündigung und Ausbeutung verbunden wird. Und das ist eine Gefahr, die in einer fehlgeleiteten digitalen Grundbildung drinsteckt, dass digitale Grundbildung nicht darauf abzielt, Selbstbestimmung und Mündigkeit zu fördern, sondern dass digitale Grundbildung die Bereitschaft fördert, sich ausbeuten zu lassen. Dass digitale Grundbildung die Bereitschaft fördert, sich entfremden zu lassen. Und darüber kann man sich natürlich streiten, ob das wünschenswert ist. Gut, dass es Menschen gibt, die eine so geartete Propaganda verbreiten, das ist relativ offensichtlich. Schön ist das deswegen aber noch lange nicht, sondern zumindest, wenn man irgendwie eine andere Vorstellung von Menschen hat, höchst problematisch. Weil mich das, diese Gefahr sehr umtreibt und mir diese Gefahr in den letzten Jahren auch größer zu werden scheint, darf ich das noch an zwei Beispielen erläutern. Das erste Beispiel sind Vorstellungen von Transhumanismus. Das ist erstaunlich weit verbreitet. Es gibt verblüffend viele Menschen, die glauben, dass das eine gute Idee ist. Das ist das Symbol für Transhumanismus, zumindest laut Wikipedia. Ich weiß nicht, ob alle Transhumanisten das so unterschreiben, aber man kann es zumindest an der Stelle benutzen. Transhumanistische Ideen gehen davon aus, dass die Evolution mit technischen Mitteln fortgesetzt werden kann. Dabei geht es vor allen Dingen um eine Optimierung von Menschen und um eine menschengemachte Evolution. Da stecken eine ganze Menge von Problemen drin. Ein erstes Problem, das man nicht übersehen sollte, ist, dass eine solche menschengemachte Evolution impliziert, dass sich die Ziele der Evolution kenne und weiß, in welche Richtung die Evolution zu bewegen ist. Es ist aber gerade Kennzeichen der Evolutionstheorie, zumindest im darwinschen Sinne, dass es keine Ziele gibt und dass sie ohne Ziele auskommt. Insofern stellt sich hier schon die Frage, was ist eigentlich legitimiert, eine solche Idee als Evolution zu bezeichnen. Man könnte vermuten, dass das Wort einfach nur deswegen benutzt wird, weil es positiv konnotiert ist und deswegen für eine Verbreitung der Ideen besser geeignet ist. Ein zweites Problem, das sich mit dem Transhumanismus verbindet, ist, dass sich viele transhumanistische Ansätze auf Nietzsche und den Begriff des Übermenschen beziehen. Oh, mache ich den Eindruck, dass ich einen Schluck Wasser brauche? Dass sich viele transhumanistische Ideen auf Nietzsche und den Begriff des Übermenschen beziehen. Das ist deswegen ein bisschen überraschend, weil Nietzsche relativ klar ein reaktionärer Denker war, dem es keineswegs um die Überwindung der von ihm so bezeichneten Sklavenmoral ging, sondern darum, dass die Herren, die über die Herrenmoral verfügen, dazu in der Lage sind, Moral dazu zu benutzen, Sklaven zu beherrschen. Das legt allerdings den Verdacht nahe, dass Transhumanisten genau darauf abzielen, sie möchten die Herrenmoral für sich in Anspruch nehmen und allen anderen die Sklavenmoral überlassen und auf diese Art und Weise beherrschen. Das finden jetzt gibt es viele Menschen, die das gut finden, sich vorschreiben zu lassen, wie sie zu leben haben und wo sie zu leben haben. Allerdings ist es bei den meisten Menschen so, dass sie keinen großen Wert darauf legen, versklavt zu werden. Und über das Argument kann man relativ leicht deutlich machen, dass es keine gute Idee ist, Sklaverei zum allgemeinen Gesetz zu machen, weil man ja Sklaverei eigentlich, zumindest wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, nur dann verlangen kann, wenn man selbst auch bereit ist, sich versklaven zu lassen. Das zweite Problem, was mit dem Transhumanismus verbunden ist, ist die Annahme, dass technische Systeme denken könnten und etwa das Bewusstsein zumindest bald in technische Systeme heruntergeladen werden können. Da liegt ein grundsätzliches Missverständnis zugrunde, der in Bezug auf das Verständnis von Denken und von Sprache, könnte man sagen. Ich nehme mal an, dass der Zusammenhang zwischen Assembler-Befehlen und Opcodes hier geläufig ist. Es ist klar, dass bei Computertechnologie, völlig egal, wie die jetzt genau aussieht, es immer eine eindeutige Entsprechung zwischen Assembler-Befehlen und Opcodes gibt. Das ist keine ganz aktuelle Variante. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, war das das Erste, was ich gefunden habe, was, glaube ich, auf den 8086 zurückgeht. Aber es ist klar, dass diese Listen für alle anderen Prozessoren natürlich gleich aussehen. Das Entscheidende dabei ist, ich habe eine eindeutige Bildung zwischen den sprachlichen Ausdrücken und dem, was ich hinterher in der Maschine vorfinde. Was damit klarerweise nicht geht, ist das, was Magritte mit dem Bild so wunderbar deutlich gemacht hat. Es ist Ihnen natürlich klar, dass das keine Pfeife ist, sondern dass das ein Bild ist, das man vielleicht als Hinweis auf eine Pfeife verstehen kann. Das ist also eine semiotische Operation, die zwischen dieser symbolischen Äußerung und dem Gegenstand eine Verbindung herstellt, allerdings nicht von dem Bild aus, sondern das ist eine Verbindung, die Sie herstellen. Diese Unterscheidung zwischen dem sprachlichen Zeichen und dem, was damit bezeichnet wird, ist eigentlich eine Bedingung der Möglichkeit von Intelligenz, von Denken, von Lernen und all diesen Sachen. Diese Unterscheidung gibt es für Computertechnologie nicht, weil es eine eindeutige Abbildung zwischen den Assembler-Befehlen und den Opcodes gibt. Anders gesagt, es ist völlig ausgeschlossen, dass Computertechnologie Operationen ausführen kann, die irgendwas mit Bildung, Lernen, Intelligenz, Denken oder sonst was zu tun haben. Es wird aber trotzdem häufig der Mythos verbreitet, dass das ginge. Und das wirft die Frage auf, welche Interessen sind eigentlich damit verbunden, diesen Mythos zu verbreiten? Wer profitiert eigentlich davon, dass solche Geschichten über Computertechnologie erzählt werden? Und im Blick, in der Perspektive von dem, was ich bisher gesagt habe, legt das meines Erachtens den Verdacht nahe, dass diese Erzählungen vor allen Dingen dafür benutzt werden, um Menschen dazu zu kriegen, Entscheidungen, die von Computern getroffen werden oder Anweisungen, die sie von Computern erhalten, auch zu befolgen. Denn wenn ich davon überzeugt bin, dass Computer das können und dass sie auch vernünftige, überlegte Entscheidungen treffen können, dann bin ich natürlich auch eher bereit, den Systemen zu glauben. Gut, es gibt eine zweite Erscheinungsform neben dem Transhumanismus von kybernetischer Ideologie, die ich, das ist noch ganz unterhaltsam. Ja, weil man soll ich bin ja Pädagoge, also eher geisteswissenschaftlich orientiert. Wenn man sich aus der Perspektive das anschaut, kann man nur sagen, okay, ja, die Leute verbreiten diesen Mythos. Wir warten einfach ab, bis die nächsten Probleme auftauchen, weil die werden auf jeden Fall auftauchen. Wir können uns also gemütlich zurücklehnen und das interessiert beobachten. Das ändert sich aber, wenn diese kybernetische Ideologie in praktische Gestaltung von Politik umschlagen und diese praktischen Gestaltungen von Politik jetzt auch noch im Mantel der Wissenschaft daherkommen. Als Wissenschaftler ist man da natürlich besonders betroffen. Deswegen hat mich sehr irritiert, dass der Kollege Bamé unter dem Titel Geosoziologie unter anderem Folgendes schreibt. Ich habe mir ein Stückchen hier als Zitat notiert. Es könnte sich erweisen, dass die biologische Evolution den Menschen in eine kulturelle Sackgasse getrieben hat, die zu verlassen seine kognitiven Kompetenzen bei weitem übersteigt. Hirnphysiologische Defizite, die sich möglicherweise nur durch die Implementierung mentaler Fähigkeiten auf intelligente Computersysteme kompensieren lassen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Kollege schlägt etwas vor, was er praktische Soziologie nennt. Und diese praktische Soziologie soll hingehen und Gesellschaften steuern, was ihm deswegen möglich erscheint, weil er argumentiert, dass die Steuerung von Gesellschaften im Unterschied zu Gemeinschaften ein mechanischer Vorgang ist. Wenn das ein mechanischer Vorgang ist, dann kann man den durch mechanische Prozesse, wie sie durch automatische Maschinen ausgeführt werden können, auch erledigen. Das Argument ist, um das nochmal zu sagen, das Gehirn ist überfordert mit der Komplexität und deswegen sollte man jetzt simulierte Gehirne benutzen, die dann diese Aufgaben besser erledigen können. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert, weil das nicht nur von einer erheblichen Ahnungslosigkeit im Blick auf die Funktionsweise des menschlichen Gehirns zeugt, sondern auch von einer erheblichen Ahnungslosigkeit im Blick auf die Funktionsweise von künstlichen Intelligenzsystemen. Jetzt ist die Idee von neuronalen Netzen nicht mehr ganz neu. Das ist ein Perzeptron, so wie McCulloch und Pitts das in den 1940er Jahren vorgeschlagen und entwickelt haben. Aus der Zeit stammt die Idee von neuronalen Netzen und seitdem wird daran gearbeitet, mit wechselndem Erfolg. Die Geschichte von neuronalen Netzen in der Informatik ist ein interessanter Vorgang, wo es sehr unterschiedliche Meinungen gegeben hat. In den letzten Jahren hat sich das aber klar durchgesetzt. Die Idee, die damit verbunden ist, war aber klar, und so ist das dezidiert entwickelt worden, diese Struktur soll die Funktionsweise vom Gehirn simulieren, weil wir hier mit Nervenzellen und den Verbindungen zwischen Nervenzellen zu tun haben. Und diese Verbindungen zwischen Nervenzellen durch die Gewichtung an den Kanten simuliert wird. So, meine These ist, dass das mit der dieses Verständnis von Intelligenz nichts mit dem zu tun hat, was Intelligenz in der Psychologie meint und erst recht nichts damit zu tun hat, was Denken in der Philosophie heißt. Ich darf nur auf einen Aspekt aufmerksam machen. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, mit denen man das argumentieren kann. Ein Aspekt ist, dass tatsächliche Nervenzellen im Gehirn ungefähr so aussehen. Sie haben das Ende eines, ich schmeiß immer Axone und Dendriten durcheinander. Ne? Also Sie haben das Ende, das ist ein Axon, Sie haben das Ende eines Axons, das endet an einem synaptischen Spalt und an diesem synaptischen Spalt findet dann eine Reizübertragung statt, die dann zur Weiterleitung des Signals führt. Es fällt schon sofort auf, dass die Perzeptrone keinen synaptischen Spalt kennen. Anders gesagt, was hier simuliert wird, sind Gehirne, die nur mit elektrischen Synapsen arbeiten. Elektrische Synapsen gibt es auch, die finden wir auch im menschlichen Gehirn. Gehirne, die ausschließlich elektrische Synapsen benutzen, finden Sie allerdings in der Natur nur bis zur Komplexität von Regenwürmern oder Quallen. Der Vorschlag, das führt zu einem interessanten Bild, weil das heißt, dass der Vorschlag, dass wir künstlichen Intelligenzsystemen, die auf neuronaler Netzwerktechnologie basieren, die Steuerung von Gesellschaften überlassen, darauf hinausläuft, dass wir uns von Regenwürmern regieren lassen. Mir scheint, dass das nicht besonders wünschenswert ist und dass es besser ist, nach Alternativen zu suchen und dass es eigentlich relativ offensichtlich ist, dass das nicht funktioniert. Das ist aber ernst gemeint. Es gibt tatsächlich relativ häufig die Forderung, dass die Steuerung von Gesellschaften Computertechnologie überlassen werden sollte. Und ich habe mich jetzt ein bisschen, also wenn man das macht, dann ist Widerstand tatsächlich zwecklos. Dann wird man assimiliert und hat keine Möglichkeit mehr, sich dagegen irgendwie zur Wehr zu setzen, weil schon die Voraussetzung dafür, dass man sich zur Wehr setzen könnte, überhaupt gar nicht mehr erfüllt werden kann. So, ich habe mich immer gefragt, wie kommt man eigentlich auf die Idee, so etwas vorzuschlagen? Und die einzige Erklärung, über die ich bisher gestolpert bin, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, die das vorschlagen, das nicht vorschlagen, weil sie sich mit der Technologie und den Interpretationen beschäftigt haben oder mit Demokratie, sondern dass sie das vorschlagen, weil sie auf das in der Öffentlichkeit produzierte Bild der Technologie reagieren. Und wenn sie sich das in der Öffentlichkeit kommunizierte Bild der wenn Sie sich das in der Öffentlichkeit kommunizierte Bild der Technologie anschauen, das in den letzten Jahren auch zunehmend transportiert wird, dann hat man schon den Eindruck, dass mit künstlichen Intelligenzsystemen wahre Wunder vollbracht werden können. So, und wenn man Wunder vollbringen kann, dann ist man natürlich in einer guten Position, das ist ja fast gottgleich, weil das ja bisher nur Göttern vorbehalten ist, Wunder zu vollbringen. Und dann wird natürlich alles Mögliche möglich. Wenn ich aber darauf reinfalle und nicht hinter das öffentliche Bild schaue, sondern nur auf das öffentliche Bild reagiere, dann ist das eigentlich aus medienpädagogischer Sicht ein Ausdruck von mangelnder Medienkompetenz. Denn wenn Sie medienkompetent sind und gelernt haben, dass eine öffentliche Diskussion von Fragen oder Problemen und die tatsächlichen Entscheidungen zwei verschiedene Sachen sind, dann fallen Sie nicht mehr so ohne weiteres auf solche öffentlich kommunizierten Bilder rein. Das heißt, an der Stelle scheint es dringend geboten zu sein, digitale Grundbildung zu betreiben, die über eine Angleichung an die Technologie, über eine Gewöhnung an die Technologie hinausgeht. Und erfreulicherweise ist digitale Grundbildung auch in diese Richtung gestaltet, zumindest in der bisherigen Version. Das ist die Veröffentlichung des Lehrplans Digitale Grundbildung im Bundesgesetzblatt. Das hat natürlich einen langen Vorspann, deswegen habe ich mir erlaubt, ein Textstück rauszugreifen. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich das nicht da reinkopiert habe. Das heißt, ich muss mich umdrehen, um das vorzulesen. Digitale Grundbildung umfasst digitale Kompetenz, Medienkompetenz sowie politische Kompetenzen. Diese sind vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung von Medien und der übermedien vermittelten Wirklichkeit für die Gesellschaft grundlegend für die Bildung junger Menschen. Digitale Kompetenz, Medienkompetenz sowie politische Kompetenz bedingen bzw. ergänzen sich einander. Sie haben das Ziel eines informierten, souveränen und verantwortlichen Umgangs mit Medien und Technik durch mündige Bürgerinnen und Bürger in der Demokratie und einer zunehmend von Digitalisierung beeinflussten Gesellschaft. Man sieht ganz klar, dass das über eine Gewöhnung an Technologie deutlich hinausgeht und dass das eher darauf abzielt, mit Technologien so zu arbeiten, dass ich mir die Technologie auch aneignen kann. Gut, jetzt liegt den Überlegungen, die ich bisher präsentiert habe, noch ein Gedanke zugrunde, den ich noch nicht so ganz deutlich gemacht habe. Es ist im Moment häufig die Rede davon, dass Unterricht in der Schule effizienter und effektiver gestaltet werden sollte, dass Schule mehr darauf getrimmt werden sollte, dass die Schülerinnen und Schüler auch Lernerfolge erreichen und ähnliche Argumentationen. Das ist eine problematische Forderung an verschiedenen Stellen. Diese Forderung ist aber ist häufig mit der Idee verbunden, dass ich den Unterricht effizienter und effektiver und im Blick auf Leistungsorientierung wirksamer gestalten kann, wenn ich mir die Physiologie des Gehirns anschaue und den Unterricht so gestalte, dass der Unterricht der Struktur des Gehirns entspricht. Das scheint mir eine Denkweise zu sein, die eher der kybernetischen Ideologie entspricht, als eine Denkweise zu sein, die auf eine mündige und souveräne Gestaltung des eigenen Lebens abzielt. Und ich darf das an einem Beispiel erläutern. Das Beispiel sind Messungen der Gehirnaktivitäten. Sie kennen solche Bilder. Ich nehme an, Sie haben sowas Ähnliches schon mal gesehen. Das gibt es ja häufig, das ist aus einer Positions-Emissionstomographie-Untersuchung und mit solchen Bildern verbunden ist ja immer das Argument, wenn Sie zum Beispiel Mathematikaufgaben lösen, dann kann man jetzt hier sehen, welche Hirnzentren besonders aktiv sind, wenn Sie Mathematikaufgaben lösen. Man kann dann auch gucken, welche Hirnzentren noch aktiv sind und dann versuchen, Aufgaben und pädagogische Prozesse so zu steuern, dass sie optimalerweise der Struktur des Gehirns entsprechen. Ja, und ich kann immer nachmessen, wie reagiert das Gehirn und dann die Aufgaben weiterempfehlen, bei denen das Gehirn möglichst optimal reagiert. Jetzt basieren diese Überlegungen auf der Idee, dass sie messen, wo der meiste Sauerstoff verbraucht wird. Das heißt, die roten Zentren hier sind die, wo viel Sauerstoff verbraucht wird und die blauen Zentren sind die, wo wenig Sauerstoff verbraucht wird. Das heißt, der Energieverbrauch zwischen den aktiven und den nicht aktiven Zentren unterscheidet sich und man macht daran jetzt fest, wie sie ihr Gehirn gerade einsetzen. Diese ganzen Untersuchungen hängen also in einem erheblichen Maße am Energieverbrauch dran. Und es geht dann oft darum, den Energieverbrauch des Gehirns zu optimieren. Jetzt ist das zwar so, dass das Gehirn ziemlich energiehungrig ist. Das Gehirn macht 2% der Körpermasse aus, verbraucht aber 25% der Gesamtenergie und 50% der Kohlenhydrate, was schon mal eine Ansage ist. Insofern ist die Energieversorgung des Gehirns ein kritischer Punkt. Es ist aber nicht so, dass der Energieverbrauch des Gehirns stark schwankt. Wenn man sich anschaut, wie viel Energie das Gehirn unter Volllast verbraucht und wie viel Energie das Gehirn im entspannten Zustand verbraucht, liegt der Unterschied bei 2%. Anders gesagt, das Gehirn läuft die ganze Zeit auf Vollgas. Es macht gar keinen Unterschied im Blick auf den Energieverbrauch, ob Sie konzentriert Aufgaben lösen oder nicht. Das legt es nahe, dass der Energieverbrauch des Gehirns gar kein so wesentlicher Faktor ist, an dem man viel orientieren kann und wirft, das ist übrigens keine ganz neue Idee, sondern ich muss gerade mal gucken, das ist seit 1929 bekannt. Es wirft die interessante Frage auf, was macht denn das Gehirn eigentlich, wenn sie nichts machen? Das kann man natürlich wieder messen. Und wenn man das misst, was das Gehirn macht, wenn sie sich dem Schulschlaf hingeben, dann stellt man fest, dass es ein sogenanntes Default Mode Network im Gehirn gibt. Das heißt, es gibt jetzt Gehirnzentren, die werden immer dann aktiviert, wenn sie nichts machen. Das wirft wieder die Frage auf, was machen denn diese Gehirnzentren, mit denen sie anfangen zu denken, wenn sie nichts machen? Die Vermutungen gehen in die Richtung davon, dass sie Verknüpfungen von dem, was sie erlebt haben oder was sie gelernt haben, mit dem, was sie im Gehirn an anderen Stellen schon gespeichert haben, herstellen. Die Vermutungen gehen auch in die Richtung, dass sie Verbindungen von Bildern mit im Gehirn schon gespeicherten Bildern herstellen. Das ist eigentlich das Gleiche wie vorher. Anders gesagt, dieses Default Mode Network dient eigentlich dazu, das zu verarbeiten, was sie gelernt haben und, könnte man sagen, dem einen Sinn zu geben. So, wenn es jetzt also darum geht, dass sie dem Gelernten einen Sinn geben, dass sie über das nachdenken, was das für sie bedeutet und dass sie die Möglichkeit haben möchten, das entsprechend zu gestalten, dann brauchen sie auch Zeit, darüber nachzudenken. Jetzt ist das so, dass derzeit die durchschnittliche Mediennutzungsdauer in Österreich bei 10 Stunden am Tag liegt. So, wenn Sie 10 Stunden am Tag Medien nutzen, das ist der Durchschnitt, das heißt, die Hälfte der Bevölkerung liegt drüber. Wenn Sie 10 Stunden am Tag Medien nutzen und dann auch noch 6 Stunden am Tag in der Schule sind, bleibt nicht mehr viel Zeit zum Nachdenken übrig. Wenn Nachdenken aber wichtig ist, ist es naheliegend, und Sie schaffen das Nachdenken in der Freizeit nicht mehr, dann ist es naheliegend, gerade dieses Nachdenken im Unterricht zu berücksichtigen und ein kleines Schulschläfchen vorzusehen, damit Sie die Möglichkeit haben, über das, was Sie gelernt haben, auch nachzudenken, das zu vernetzen und das nachhaltig zu verankern. Ich darf noch eine Bemerkung zum Gehirn ergänzen, die ich auch unterhaltsam finde. Weil ja, wie gesagt, irgendwie das Argument ist, das Gehirn ist mit der Komplexität von Gesellschaften überfordert und wir haben uns evolutionär in eine Sackgasse begeben. Das Argument geht so: Sie haben ein Sprachzentrum im Gehirn. Ja, das ist bekannt, deswegen können Sie sprechen lernen. Jetzt haben Sie interessanterweise kein Schreibzentrum im Gehirn. Sie können aber trotzdem schreiben lernen. Das wirft natürlich die Frage auf, wie Sie jetzt mit einem Gehirn, das gar nicht dazu in der Lage ist, schreiben zu lernen, schreiben lernen. Und der Trick, mit dem man das löst, ist eigentlich relativ einfach. Sie nehmen das Gehirn und bauen es um. Sie modifizieren Ihr Gehirn so, dass quasi implizit ein Schreibzentrum entsteht. So, und das kann man auch physiologisch nachweisen. Das ist das, was Sie machen, wenn Sie schreiben lernen. Sie bauen Ihr Gehirn um. Anders gesagt, Ihr Denken folgt nicht in erster Linie dem Gehirn, sondern das Gehirn folgt dem Denken. Und Sie können sich überlegen, wie Ihr Gehirn aussehen sollte und wie Sie Ihr Gehirn benutzen sollten. Und es ist ziemlich klar, dass das natürlich mit einer eigenen Gestaltung und einem mündigen Verhalten viel mehr zu tun hat als eine Orientierung an bestehenden Strukturen. Deswegen scheint es mir eine gute Idee zu sein, auch Unterricht in digitaler Grundbildung ein bisschen mehr auf Freiheit und Kreativität auszurichten. Vielleicht nur zwei kurze Hinweise, weil das in dem Kreis hier selbstverständlich ist und die Ideen auch bekannt sind. Eine einfache Möglichkeit sind Maker Labs, in denen ich selber Technologien gestalte und entsprechend umgehe. Es ist naheliegend, dass wenn ich mich selber gestalten kann, dass ich dann auch meine Umgebung entsprechend gestalten möchte. Und das können Menschen tun. Das ist etwas, was wir in der Medienpädagogik gewöhnlich als handlungsorientierte Medienarbeit bezeichnen. Auch das ist keine ganz neue Idee. Vielleicht kann gelegentlich ein bisschen Medienaktivismus nicht schaden. Man muss vielleicht nicht unbedingt so weit gehen, wie Wau Holland das 1984 gemacht hat, als er das BTX-System gehackt hat, obwohl es mich zugegebenerweise reizen würde, mit einem von diesen NSA-Hacking-Tools, die geleakt worden sind, mal ein bisschen zu spielen und mal zu schauen, was damit wirklich geht. Aber sagen Sie das nicht weiter, sonst kommen die nächste Woche vorbei und stellen mir unangenehme Fragen. Also es geht darum, dass man die Technologien gestaltet, dass man sich die Technologien aneignet und dass man seine Umgebung entsprechend einrichtet. Wenn man das macht, dann steht der Mensch und nicht mehr die Maschine in den Mittelpunkt. Und ich sehe gerade, wir haben noch 5 Minuten, dann können wir noch ein bisschen diskutieren. Ich darf mit dem berühmten Zitat von Kant enden: Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Am Schluss dann immer noch mal so ganz schnell zusammenfassend. Wir haben noch Zeit, das wäre nicht tragisch. Die 5 Minuten wären für den Talk und wir haben dann Fragen. Aber gibt es Fragen? Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere. Ja.
Ja, da war auf einer Folie, haben Sie erwähnt, dass Sie diesen Unterschied zwischen einem Gehirn, das mit Synapsen arbeitet, und eins, das rein elektrisch ist, so wichtig finden. Also wo ist da die Relevanz, warum ist das ein relevanter Unterschied in dem Bezug? Weil die Konsequenz, die Sie ja daraus geschlossen haben, war, dass man deswegen sich nicht von Computern reagieren lassen könnte, weil die dann nur eine Intelligenz eines Regenwurms haben. Ich meine, der Conclusio stimme ich zu, aber aus einem anderen Grund, weil einfach Demokratie oder der Zweck von Politik ist ja eigentlich die Lösung von sozialen Konflikten.
Ja.
Und das kann ein Computer oft nicht leisten, weil einfach da schon ideologische Unterschiede zwischen sozialen Gruppen gelöst werden müssen. Und das kann nur über einen Diskurs passieren und nicht über einen Computer.
Aber und das ist völlig richtig. Was aber droht, wenn jetzt Computertechnologie an der Stelle eingesetzt und legitimiert wird, ist, dass eine bestimmte Ideologie mit Hilfe der Computertechnologie umgesetzt oder durchgesetzt wird. Und also da würde ich jetzt ja fast sagen, dafür ist die Technik eigentlich ein bisschen zu schade. Da kann man bessere Sachen mitmachen. Warum sollte man das ausgerechnet für totalitäre Steuerungsprozesse benutzen? So, und um da aber darauf aufmerksam zu machen, und weil dieses Argument, dass mit Computer so viele Sachen so wunderbar entschieden werden können, so häufig ist, scheint es mir zunehmend notwendig zu sein, auf solche Differenzen aufmerksam zu machen. Und, pardon.
Okay. Sie haben ja auch gesagt, oder besser gesagt, es kommt in Ihrem Vortrag vor, dass das AI sehr oft so eingesetzt wird, dass es der Problemlöser für Sachen ist, die man als Mensch nicht lösen kann. Ich kann den Ansatz ja wohl verstehen, weil es ist ja eine sehr einfache Sache. Man hat ein Problem, man hat eine Box, in die gibt man das Problem rein, am Ende kommt die Lösung raus, das ist ja sehr praktisch. Aber dahinter steckt ja vermutlich noch etwas mehr. Dahinter steckt ja auch die Angst, so ein bisschen entscheiden zu müssen, und da steckt ja auch das Problem dahinter, dass einem die Entscheidung, dass von der Entscheidung ja auch etwas abhängt. Ne?
Ja.
Man sieht es ja auch sehr schön in dem Gesetz zur Medienbildung. Der letzte Satz heißt ja auch, nicht, dass die digitale Fähigkeit vermittelt werden soll, damit man in der Gesellschaft partizipieren kann, sondern es soll deswegen vermittelt werden, damit die Gesellschaft nicht so stark beeinflusst wird. Also sie wird beeinflusst, das ist so,
ja.
Es kommt schon so ein bisschen eine Furcht mit in diesem Gesetzestext. Ja. Wir werden da beeinflusst und wir haben das nicht in der Hand. Das ist dieses Große von oben, das daherkommt und uns mehr oder weniger leitet und wir müssen uns dem ja auch ein bisschen ergeben.
Ja, die Angst scheint an der Stelle wirklich ein schwieriger Punkt zu sein, weil Frage, also es schreit danach, jetzt mit dem Sapere Aude zu antworten, zu sagen, es braucht halt Mut, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Wenn der Gebrauch des eigenen Verstandes aber Angst macht, dann kann mich das natürlich sehr leicht davon abhalten, dass ich das auch mache und mich dazu verleiten, dass ich solchen vorgegebenen Strukturen gehorche und das machen, was man halt immer macht, ohne dass ich den Mut habe, mich meines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das ist wirklich eine ernsthafte und, wie mir scheint, sehr schwierige Herausforderung. Und die betrifft mich deswegen, weil ich die Vermutung habe, dass das im Moment einiges zu tun hat mit wissenschaftlichem Wissen. Und zwar deswegen, weil Probleme, die mit wissenschaftlichem Wissen verbunden sind, seit einigen Jahren, nicht zuletzt dank der Verbreitung von Computertechnologie, nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betreffen, sondern sehr viele Menschen, die eigentlich mit Wissenschaft nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Ein paradigmatisches Beispiel dafür ist der Umgang mit ärztlichen Diagnosen. Ja, als ich klein war, war das so, man ging zum Arzt, der hat mir gesagt, was ich hatte und wie man das behandelt und aus. So, das machen Eltern heute nicht mehr so. Wenn sie zum Arzt gehen und der Arzt sagt ihnen, was das Kind hat, dann googeln die das erstmal und gucken nach, ob es nicht alternative Diagnosen gibt, mit denen die Symptomatik auch erklärt werden kann. Oder wenn der Arzt eine bestimmte Therapie vorschlägt, dann googeln die alternative Behandlungsmöglichkeiten, mit denen man die Symptomatik auch behandeln kann. Das heißt, ich laufe eigentlich rein in das Problem, dass wissenschaftliches Wissen keine eindeutigen Antworten enthält, sondern verschiedene Antworten enthält. Im Wissenschaftsbetrieb ist das keine neue Idee, das ist das Wesen wissenschaftlichen Wissens, das ist immer schon so gewesen. Deswegen ist es im Wissenschaftsbetrieb und in Universitäten selbstverständlich, dass man dazu in der Lage ist, mit solchen widersprüchlichen Wahrheitsbeständen umzugehen. Wenn man das zu lernen, macht aber Angst. Und das beobachtet man ständig. Also die meisten Leute, die zum Beispiel Masterarbeiten schreiben, laufen früher oder später in leicht depressive Phasen rein. Ja, weil man dann genau in diese Verzweiflung und in diese Unübersichtlichkeit und Widersprüchlichkeit reinläuft. Das lernt man im Laufe der Zeit, damit umzugehen und das konstruktiv zu bearbeiten. Wenn Sie eine Masterarbeit schreiben, haben Sie dafür ja auch entsprechenden Support. Sie kommen einfach in der Sprechstunde vorbei und ich sage Ihnen, wie Sie das machen. Wenn es gut geht, glauben Sie mir. Wenn es nicht gut geht, irgendwie, dann bleiben Sie in der depressiven Phase. Gut, irgendwie, dann kommen Sie halt nochmal vorbei. Aber in der Regel löst sich das irgendwie relativ gut. Wenn Sie alleine zu Hause sitzen und Sie haben niemanden, den man fragen kann, dann haben Sie ein Problem. Dann bleiben Sie nämlich in dieser Widersprüchlichkeit hängen. Und insofern scheint mir an der Stelle eine mögliche Bearbeitung dieses Angstproblems zu sein, dass man überlegt, wie man mehr Menschen, die mit dieser Widersprüchlichkeit konfrontiert sind, vermittelt, wie man mit einer solchen Widersprüchlichkeit umgeht und sich angesichts einer solchen Widersprüchlichkeit eine eigene Position erarbeitet. Und so gedreht ist das eigentlich genau das, was wünschenswert ist. Wenn Sie nämlich gebildet sind, dann ist das genau das, was Sie auszeichnet. Sie können sich angesichts heterogener Wahrheitssysteme und unterschiedlicher Wahrheitsansprüche selber positionieren und eine eigene Meinung dazu entwickeln, wohl wissend, dass man das auch anders sehen kann. So, der letzte Teil ist natürlich wichtig. Deswegen habe ich den Anfang gemacht, ne, weil ich gesagt habe, okay, meine Position ist eher eine sozialistische. Ich möchte gerne Solidarität und Freiheit haben. Das ist die Perspektive, aus der ich argumentiere. Das ist vielleicht auch deutlich geworden. Das kann man natürlich anders sehen. So, und dann können wir uns streiten, wie wir es das Zusammenleben gestalten. So, und da bin ich sicher, dass man da Kompromisse finden kann. Pardon.
Zwei kleine Fragen hätten wir noch.
Okay, ich hätte noch kurz die Überlegung, ob das nicht vielleicht auch, also daran anknüpfen, ob das nicht vielleicht noch daran liegt, dass es für für Menschen einfach leicht oder Technologie es den Menschen leichter macht, Verantwortung abzugeben. Zum Beispiel,
wer macht es den Menschen leichter, pardon?
Technologie
also vor allem, macht es den Menschen leichter, Verantwortung abzugeben.
Ja. Also vor allem in diesem Punkt, weil auf der einen Seite sehen wir auch immer, also frei nach Quality Land, Maschinen machen keine Fehler. Und gleichzeitig sagen wir aber, wenn irgendwo ein Datenleak oder was auch immer ist, ja, da war leider bei diesem einen Server oder bei diesem einen Programm ein Fehler.
Ja.
Das ist Schuld des Geräts oder der Maschine und so weiter. Da kann niemand was dafür. Da weiß auch niemand, warum das so passiert ist. Das ist jetzt besser. Das sind halt zwei komplett gespaltene Überlegungen, die aber gleichzeitig angewandt werden.
Ja. Vielleicht kann ich das, das ist sozusagen eine Alternative. Ich habe keine Angst, sondern ich bin einfach zu faul, mich selbst damit zu beschäftigen. Ich kann das vielleicht in einer unterhaltsamen Variante so erläutern, wenn mir die Verwaltung der Universität sagt, das können wir nicht machen, weil das lässt das System nicht zu. Das ist ja genau das Argument, ne? Dann sage ich denen immer, kein Problem, gib mir einfach das Root-Passwort von dem Server, das kriege ich hin. Dann passe ich das System halt an. Und das ist genau sozusagen der Sprung, dass ich erstens mir nicht von Computern vorschreiben lasse, was ich zu tun habe. Ich meine, ich mache das häufig. Ich lasse mir zum Beispiel von einem Computer gelegentlich vorschreiben, wie die Raumtemperatur in meiner Wohnung ist. Ja, weil die habe ich halt eingestellt, das Ding trifft nicht immer so ganz genau, aber plus minus ein Grad, okay, irgendwie, da kann ich mit leben, also lasse ich mir das von der Maschine vorschreiben. Könnte man vielleicht justieren, aber das ist, also da bin ich zu bequem für, um das zu ändern. Ich kann mir aber auch, und das ist vielleicht wichtig, die prinzipiellen Grenzen klar machen, an denen das hängt, weil das liegt ja daran, dass die Frage, ob ein Algorithmus tatsächlich ein Algorithmus ist, nicht in den Begriff der Berechenbarkeit fällt und ich also mit einer Turing-mächtigen Maschine nicht feststellen kann, ob eine andere Maschine nun eine Turing-Maschine ist oder nicht. Das heißt, es ist ja prinzipiell ausgeschlossen, fehlerfreie Software zu produzieren. Und das muss man sich, glaube ich, an vielen Stellen auf der Zunge zergehen lassen. Vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt etwa die Frage stelle, möchte ich mich tatsächlich in ein Auto setzen, das von einem Computer gesteuert wird und versuchen rauszukriegen, wann ich den ersten Bug finde. Wenn Sie das wollen, bitte. Aber wenn wir jetzt darüber reden, würde ich jetzt sagen, das verbiete ich Ihnen. Denn wenn ich derjenige bin, den das Auto über den Haufen fährt, wenn wir den Bug finden, ist mir das nicht so recht. So, und das ist bei vielen Technologien ja so, man muss über die Risiken reden, man muss über die Möglichkeiten reden, damit umzugehen und das dadurch für die eigene Gestaltung zugänglich machen. Und das ist ja eigentlich die Pointe, wenn man mit der Technologie verantwortlich umgeht, wenn man über die Technologie nachdenkt und wenn man sich die Grenzen und Möglichkeiten der Technologie vor Augen führt, dann kann man die ja durchaus so gestalten, dass sie für die eigenen Zwecke dienlich ist.
Sehr schön. Wir haben immer so stark interessiertes Publikum, aber leider immer so wenig Zeit für Fragen. Wir werden das nächste Mal umdrehen und 10 Minuten Talk machen und 3 Stunden Fragen. Das kommt dann auch auf eine ganz kurze Frage haben wir davon und noch eine ganz kurze Antwort.
Ja, meine Angst geht dahin, dass das mit der Steuerung der Gesellschaft durch Maschinen funktionieren kann, wenn ich die Menschen umbaue. Und genau die Transhumanisten, die da erwähnt wurden, sind in Silicon Valley sehr aktiv und sind nach, wenn ich die Susanne Schupoff Überwachungskapitalismus richtig verstanden habe, große Anhänger von Skinner. Und Skinner hat die Theorie, ich kann mir die Menschen, deren Gehirne ja plastisch sind, wie wir heute auch wieder gesehen die haben, so umbauen, dass es funktionieren kann. Und ich fürchte, ja. Ich fürchte, es klappt.
Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Das ist genau die Befürchtung, die mich an der Stelle auch umtreibt. Skinner hat das ja in seinem Science Fiction Walden 2 dezidiert beschrieben, wie er sich das vorstellt und wie Menschen dann konditioniert werden. Man braucht nicht unbedingt so weit zu gehen. Ein Beispiel, das ich da sehr illustrativ finde, ist die Einführung von SAP als Management Software in Unternehmen. Wenn Sie Wenn SAP in Unternehmen eingeführt wird, dann ist das Erste, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Sie kommen in Unternehmen vorbei, gucken sich die Strukturen an und passen dann die Software an die Strukturen des Unternehmens an. Das ist zumindest das, was Sie sagen. Tatsächlich machen die aber das Umgekehrte. Sie passen nämlich das Unternehmen an die Struktur der Software an, sodass dass das Unternehmen mit der Software auch steuerbar ist. Und dafür gibt es eine ganze Menge Beispiele. Ein anderes Beispiel, mit dem ich mich immer rumärgere, viel trivialer, ich habe so einen Rasenmäherroboter. Das funktioniert seit 3 Jahren miserabel. Ja, das, was das Ding im Wesentlichen macht, ist, es versteckt sich unter irgendeinem Busch und tut so, als wäre es jetzt zu heiß oder der Begrenzungsdraht zu weit weg oder sonst noch was. Es scheitert die ganze Zeit. Und zwar deswegen, weil ich das Ding in einen bestehenden Garten reingesetzt habe und den Garten nicht an die Erfordernisse von Robotern angepasst habe. Es wäre ein leichtes, 2, 3 Büsche oder Bäume abzuschneiden, die da ständig im Weg rumstehen und auf diese Art und Weise den Garten für den Roboter passend zu machen. Und das ist eigentlich genau das, was da droht, dass solche Systeme jetzt als zukunftsträchtig, als effizient und als den Menschen glückbringend gepriesen werden und damit eigentlich nur legitimiert wird, dass die Menschen an die Struktur von solchen Systemen angepasst werden. Und das ist nicht lustig.
Wunderbar, ich hoffe, die Frage ist gut beantwortet. Wir haben hier leider das Problem, dass wir uns jetzt nicht an die Empfehlung mit dem Schlaf halten können, um das gut zu verarbeiten, sondern wir müssen uns an die Struktur der Privacy Week anpassen. Deswegen gibt es jetzt einmal einen kräftigen Applaus für den Christian Seertz. Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank.